Ich wäre ja lieber Bassist.
Das ist so das Malheur von, glaube ich, 90% der Menschen, die kreative Berufe machen. Ich glaube, wenn man mit diesen popkulturellen Einflüssen aufgewachsen ist, wollten wir doch alle irgendwann Rockstar oder Popstar werden.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die spannendsten Menschen der Welt. Und im Harper's Bazaar Podkalender begleiten sie uns. Im Mai zu Gast ist Thomas Ostermeier, Theaterregisseur und Intendant der Berliner Schaubühne. Ostermeier ist der Popstar unter Deutschlands Theatermachern, und zwar auch international. Seine Inszenierungen werden in der ganzen Welt aufgeführt. In Venedig wurde ihm der Goldene Löwe für sein Lebenswerk verliehen, in Frankreich der wichtigste Orden für Kultur. Daheim in Berlin sorgt er zusammen mit seinen Schauspielstars Lars Eidinger, Nina Hoss und Joachim Meyerhoff regelmäßig für ein ausverkauftes Haus. Wie er seine neue Inszenierung von Tschechows Möwe angelegt hat, wie im Zuge der Gender-Debatte manch klassischer Stoff unmöglich geworden ist, weil es eben doch nicht reicht, Fausts Gretchen Springerstiefel anzuziehen, warum er gerne das Geld abschaffen würde und wie er den Mai sonst noch so verbringt, das erzählt uns Thomas Ostermeier jetzt in der Mai-Folge des Harper's Bazaar Podkalenders. Herzlich willkommen. Lieber Thomas Ostermeier.
Ja, hallo. Ja,
hallo, hallo. Willkommen im Harper's Bazaar Podkalender im Mai.
Ich freue mich. Danke für die Einladung. Ich habe schon gesagt, ich weiß gar nicht, womit ich die Ehre habe, aber ich freue mich.
Wir wollten dich schon ganz, ganz lange einladen. Das hat immer nicht geklappt.
Ja, stimmt.
Du warst zu busy.
Ja, über die Jahre. Ich erinnere mich.
Du bist Intendant an einem der profiliertesten Theater Deutschlands, wenn nicht sogar Europas, nämlich der Schaubühne hier in Berlin. Du bist aber auch Regisseur und gerade kann man bei euch deine Inszenierung von Tschechows Möwe sehen. Erzählst du uns etwas zu deiner Interpretation beziehungsweise auch zu deinem Bezug zu dem Stück, das ja eine Komödie ist?
Ja, ich glaube, dass früher oder später hat das jeder mal gelesen, der dieses Stück inszeniert, dass da Tschechow drunter geschrieben hat unter den Titel Tschalka auf Russisch, die Möwe, eine Komödie. Jetzt kann man sich natürlich ganz viele Gedanken darüber machen, warum er das da drunter geschrieben hat. Oder man kann versuchen, und ich glaube auch das haben 50-80% der RegisseurInnen, die dieses Stück in die Hand genommen haben, versucht, daraus eine Komödie zu machen. Ich habe kurioserweise sehr viele Rückmeldungen von Leuten bekommen, also Hartmut Lange, der ein wichtiger Autor und auch Theaterautor ist, oder Heinz Bude, der Soziologe, und mehrere, die sagten, dadurch, dass ich es geschafft hätte, ich würde das ja selber von mir nicht behaupten, aber das war auch zumindest das Ziel, es wirklich als eine Komödie zu lesen und zu inszenieren, ist es ganz nah bei Tschechow angekommen. Und natürlich war das für mich ein sehr starker Ansatz zu sagen, dieses Tschechow-Klischee, was man so kennt, die langen Pausen, die sehnsüchtigen Blicke in die weite Landschaft, die Melancholie, die Trauer, die Seele, die so weit ist wie die russische Taiga, das wollte ich vermeiden, dieses Klischee.
Und wie wichtig ist es dir, dass so ein Klassiker etwas über die Jetztzeit sagt? Oder vor allem was über die Jetztzeit sagt?
Wird ja im Stück sogar verhandelt. Ne? Also in unserer Fassung gibt es ja sogar den Moment dieses Konfliktes zwischen Kostja und seinem Onkel Sorin, wo er sagt, warum machen wir heute überhaupt noch die Klassiker, nur weil wir wissen, dass das Publikum dann kommt, was übrigens auch nicht mehr stimmt, aber das wird gerne erzählt. Es wurde ja jetzt auch durch die viel mehr heraufbeschworene Zuschauerkrise nach Corona oft ventiliert in den Feuilletons und immer gesagt, ja, die Theater müssen jetzt wieder mehr Klassiker machen und dann sind sie auch wieder voller. Also stimmt beides nicht in unserem Fall. Wir sind seit dem Sommer 21 wieder am Start und seitdem auch voll. Und es stimmt auch nicht, dass man mit Sicherheit sagen könnte, die Klassiker ziehen mehr Publikum als Virginie Despentes, Vernon Subutex. Es hat genauso viel Publikum und findet genauso viel Anklang. Aber ich weiß gar nicht, ob man da eine halbe Stunde für Zeit reicht, um über diese Frage zu sprechen. Wie wichtig ist es, Klassiker zeitgenössisch zu lesen oder in die Jetztzeit zu ziehen? Da kann man polemisch sagen, ist überhaupt nicht wichtig, weil die guten Geschichten, um nicht Klassiker zu sagen, die guten Geschichten haben einen inneren Eigenwert, der hält. Das ändert sich aber. Also ich glaube, bis vor kurzem hätte jeder noch gesagt, Goethes Faust ist eine interessante Geschichte zumindest. Durch die Zeitläufe ist dieser Stoff für mich und für viele andere, glaube ich, auch komplett unmöglich geworden eigentlich. Und gerade vor dem Hintergrund der Gender-Debatte hat es natürlich sehr viele klassische Stoffe erwischt, weil in diesen Stoffen immer wieder Frauen in den Wahnsinn getrieben werden, im Wahnsinn enden, im Selbstmord enden, im sich opfern enden. Breaking the Waves fällt mir dabei gerade ein, weil da sich die Frau auch diesen katholisch verstrahlten Lars von Trier opfern muss. Lange bevor man wusste, dass Lars von Trier möglicherweise ein kleines Problem hat. Also das wirkte noch bis, von wann ist der Film? In den 90er im Filmgeschäft mit rein, diese Erzählung der Maria Magdalena, ich opfer mich für den Mann, damit er weiterleben kann. Oder ich werde auf eine Art Altar oder Scheiterhaufen hingerichtet. Das ist kurioserweise sehr stark in den klassischen Stoffen. Das macht viele klassische Stoffe unmöglich zu spielen, für mich zumindest, weil ich glaube, dass man das nicht dadurch aufbrechen kann, dass man Gretchen jetzt Springerstiefel anzieht und einen kurzen Rock anzieht. Dadurch wird die Geschichte keine andere. Und auch durch eine Gegenbesetzung, also dass King Lear auf einmal eine Queen Lear ist, erschließt sich mir nicht richtig, weil ich eben eher einen soziologischen Zugriff auf diese Stoffe habe. Das heißt, ein Stoff über einen Patriarchen, der abdankt und der, wie ich ihn lese, ich habe gerade King Lear an der Comédie Française gemacht, einen Stoff, der darüber verhandelt, wie dieser Mann mit seiner ihm abhanden kommenden Virilität umgeht und nicht begehrt sein erlebt im Alter und sich das versucht zu erkaufen von den eigenen Töchtern, wieder begehrt zu werden. Und je nachdem, wie diese Rede ausfällt, er dann sein Reich verteilt, ist ein Stoff über diesen alten Patriarchen, über Besitz in den Händen eines Mannes, auch über den kranken Geist dieses Typen. Und ich finde und denke, dass das allem Anliegen dieses Stoffes widerspricht, wenn man das jetzt einer Frau andichtet. Wenn man jetzt sagt, die Frau ist genauso Patriarchin. Das trifft es einfach nicht. In der Zeit besonders nicht, aber auch heute glaube ich nicht. Und das sind so ein paar meandernde Gedanken zu der Frage mit den Klassikern und so. Aber da müsste man wirklich sehr lange und ausführlich drüber reden und könnte natürlich auch die Frage stellen, brauchen wir sie überhaupt noch?
Soll ich sie dir mal stellen? Brauchen wir sie noch?
Naja, also Shakespeare war auch mal Zeitgenosse, das vergisst man immer gerne, ne? Und auch die deutschen Klassiker waren mal Zeitgenossen und Kleist und Büchner waren mal Zeitgenossen. Das heißt, wenn die in einer Zeit aufgewachsen wären, in der das Theater so gegenwartsvergessen ist, wären sie vielleicht gar nicht bis in unsere Zeit gekommen, weil niemand sie aufgeführt hätte, niemand sie verlegt hätte. Das heißt, ich glaube schon, gerade wenn man subventioniertes Theater macht oder an anderen subventionierten Kunstbetrieben arbeitet, dass es geradezu eine Verpflichtung zur Zeitgenossenschaft gibt, um die zeitgenössischen KünstlerInnen zu fördern, um ihnen ein Forum zu geben. Und ich glaube, es erzählt auch immer etwas über die Zeit, ob sie uns etwas hinterlässt oder nicht. Und das erzählt etwas über die über Auseinandersetzungen der Zeit, über die Frage, ob sich dort mutige Geister bewegt haben oder ob das eine Gesellschaft war, die mutige Geister gefördert hat. Ob die Gesellschaft fähig war, ihre Konflikte aufzuzeigen und davon zu erzählen. Und ich glaube, dass dieser Erfolg von Shakespeare natürlich auch etwas mit der Renaissance und der Situation von England zu der Zeit zu tun hatte, dass da Europa aufgebrochen ist, mit England vorneweg, sehr stark inspiriert von der italienischen Renaissance und dass das wahrscheinlich der Beginn der Neuzeit war. Und dass deswegen auch da so ein Künstler oder eine Künstlerin oder so ein Kollektiv, man ist da ja immer noch im Streit, wie Shakespeare entstehen konnte. Also dass das auch etwas erzählt über das, was da historisch und sozialpolitisch passiert ist. Und wenn von uns nicht viel bleibt, dann ist das eben auch ein Testament darüber, dass wir in einer ziemlich trüben Zeit leben. Ne? Wenn wir selber nicht genug haben, zu erzählen haben oder zu erfinden haben, Neues zu erzählen haben, dann brauchen wir die Klassiker.
So im Durchschnitt, wenn es es denn gibt in deinem Leben, wie viele Inszenierungen machst du pro Jahr? Du hast jetzt gerade Die Möwe, darüber haben wir gesprochen, Stockholm hast du erwähnt. Wie viele sind das? Wie viele kann man überhaupt schaffen?
Ich sage immer maximal 2 bis 3, maximal.
Okay.
Und alles andere ist auch nicht zu empfehlen, A, weil es die Gesundheit ruiniert und B, weil es den Stil ruiniert. Weil man dann irgendwann natürlich in der Situation ist, bestimmte Versatzstücke, die man sich an Ästhetik und an Handwerk zugelegt hat oder an Stil, zu wiederholen und unterschiedlich anzuwenden auf jeden Stoff. Und das entspricht mir nicht unbedingt. Es wurde ja auch oft kritisiert an meinen Arbeiten, dass es eigentlich keinen Stil gibt, sondern dass sie immer wieder einen neuen ästhetischen Horizont versuchen aufzusuchen.
Wie ist es denn, apropos, weil du es vorhin sagtest mit King Lear, schaust du auch zum Beispiel sowas wie Succession?
Alle, mit denen ich bei King Lear gearbeitet habe, haben über Succession geredet. Ich bin der Einzige der Produktion, der es nicht geguckt hat.
Okay. Du warst mal Bassist, habe ich in irgendeinem Interview gehört.
Ja.
Wann wusstest du denn, dass du lieber Theater machen möchtest?
Nee, ist ja nicht so. Ich wäre ja lieber Bassist.
Immer noch?
Absolut, hundertprozentig.
Okay.
Also,
Mist.
Ja, wirklich Mist. Das ist das Schönste, mit einer guten Band und einem Bass auf der Bühne stehen. Es ist auch egal, ob da nur 15 Leute zugucken. Das ist einfach das Allerschönste, was man machen kann.
Und wann hast du das zuletzt gemacht?
Also, glaube in der Öffentlichkeit habe ich es zum letzten Mal gemacht. Na, nee, das stimmt nicht. Also ich wollte jetzt gerade sagen, bei unserem Barackenabschlussfest.
Oh, das ist lange
1999,
her.
Da hatten wir nämlich eine Band. Aber wir haben dann später noch, wir hatten in den ersten Jahren hier im Haus auch eine Band mit Ensemblemitgliedern. Und da haben wir dann in Avignon auch, wenn wir dort gastiert haben, nach den Theatervorstellungen immer noch Konzerte gegeben. Da habe ich auch noch mitgemacht. Es ist ein bisschen so ein Malheur, aber das ist so das Malheur von, glaube ich, 90% der Menschen, die, oder 98% der Menschen, die in den Medien arbeiten, in der Kultur arbeiten, kreative Berufe machen. Ich glaube, wenn man mit diesen popkulturellen Einflüssen aufgewachsen ist in Deutschland, wollten wir doch alle irgendwann Rockstar oder Pop. Star werden.
Nee. Die Leute, die dich umgeben, auf jeden Fall, aber nee.
Nee?
Nein.
Du nicht?
Nein, nie.
Hast du nie davon geträumt, mit dem Mikrofon auf der Bühne zu stehen?
Nee, ich habe immer mit dem Mikrofon geträumt, davon mit dem Mikrofon Popstars zu interviewen. Das gibt es nämlich auch.
Das kann nicht
doch,
sein.
Doch, immer. Deshalb mache ich das.
Das glaube ich
ja,
nicht.
Ja, doch. Ich wollte Paul Weller kennenlernen.
Ja, okay, das verstehe ich, aber ich lerne dazu. Man merkt es doch auch in diesen ganzen Castingshows. Das ist doch mittlerweile eine ganze Industrie geworden, diese Träume von Menschen, die genauso wie Celine Dion singen können und berühmt werden wollen.
Ja, klar.
Naja, bei mir war es ja so, es ist wirklich blöd gelaufen für jemand, der in der Punkband Bass spielen will und ins Mikrofon schreien. Ich habe mit Theater sehr viel schneller meinen Lebensunterhalt verdienen können.
Das verstehe ich.
Nur deswegen.
Du hast aber auch zu Anfang parallel, du hast studiert an der Ernst Busch, Regie studiert, hast aber auch daneben geschauspielt.
Ja, ich habe auch gespielt. Ja, mache ich auch immer noch ab und zu in dem einen oder anderen kleinen Film.
War also auch mal eine Option, oder?
Auf alle Fälle. Ich habe ja auch an der UdK Schauspiel studiert, bevor ich Regie studiert habe. Und habe bei Einer Schläf gespielt, habe beim Karge gespielt, damals als Heiner Müller am BE dann alleiniger Chef war. Das ist auch eine schöne Anekdote.
nachdem Heiner Müller den Durchlauf gesehen hat, das ist immer der entscheidende Moment, wenn der Intendant dann drin sitzt und Daumen rauf oder runter macht, hat er zu Karge, dem Regisseur, damals gesagt, aber dieser Lange da, wo kommt denn der her? Ist das ein Ostler oder ein Westler? Und dann hat Karge gesagt, nee, der kommt aus Westdeutschland. Und Heiner Müller, naja, dann ist ja klar, warum man nicht Brecht spielen kann.
Ja, aber erst mal fragen.
Ja, aber das war für mich ein doppelte Ohrfeige. A, habe ich natürlich gedacht, dass ich gut spiele. Und B, komme ich ja aus Bayern oder bin zumindest in Bayern aufgewachsen und beanspruche natürlich genau zu wissen, was Brecht wollte und meinte, weil er ja auch ganz nah an Karl Valentin dran war, der frühe Brecht. Und ich ihn zunächst als einen engagierten bayerischen Schriftsteller wahrnehme. Und dann kann nicht dieser sächsische Heiner Müller daherkommen und glauben, mir erzählen zu können, wie man Brecht lesen muss und interpretieren muss.
Ja, das ist unverschämt.
Ja.
Nächstes Jahr, 2024, bist du 25 Jahre lang künstlerischer Leiter der Schaubühne, also ein Vierteljahrhundert. Was bedeutet dir diese Zahl? Erstmal als Zahl oder auch als Strecke?
Das ist silberne Hochzeit?
Ich weiß es nicht, ja, vielleicht.
Ich glaube, es ist das erste Jubiläum, was man so in der Firma feiert, ne? Also wenn irgendjemand in der Firma ist.
Wird es hier gefeiert denn?
Das weiß ich noch gar nicht, ob das hier gefeiert wird. Das wäre das erste Mal, dass man vielleicht drüber nachdenken könnte, dass andere einen feiern, obwohl mir das auch sehr unangenehm wäre, glaube ich. Oder bin ich ziemlich sicher? Ja, was bedeutet das? Kommt mir vor wie 3 Jahre. Kommt mir vor wie vorgestern, dass wir hier auch ganz schön viel Gischt ins Gesicht bekommen haben in den ersten Jahren. Das war echt hart. Sehr viel Gegenwind. Und dann haben wir was aufgebaut über viele, viele Jahre. Und im Moment funktioniert das so unglaublich gut, dass es ganz schwer ist, loszulassen. Weil hier so viel aufgeht von dem, was ich erträumt habe und was auch von mir so ein Ideal von Theater oder von einer Kulturinstitution in der Stadt ist, dass ich das nicht hinkriege, dann loszulassen.
Was du ja aber wahrscheinlich auch gar nicht wüsstest, oder?
Nee, ich muss es nicht unbedingt, aber meine innere Stimme sagt mir schon, dass es eine lange Zeit ist.
Du bist schon sehr häufig ausgezeichnet worden. Seit 2009 trägst du sogar einen Orden. Wie heißt der? Ich spreche kein Französisch. Sag das doch bitte.
Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Ah.
Das ist eigentlich so ein Alfred Jarry-Orden, weil der geht los mit dem Chevalier, dann wirst du Officier und dann Commandeur. Also es gibt 3 Stufen. Und der erste, der Chevalier, ist eben ein Ritter der Kunst und der Literatur. Und das ist natürlich ein totaler Widerspruch in sich. Verweist auf die Geschichte Frankreichs und den Bonapartismus und der nie wirklich überwundenen royalen Herrschaft in Frankreich, dass die immer noch, obwohl sie sich als die Erfinder der Demokratie wähnen oder der Abschaffung der königlichen Herrschaft, sind die immer noch total diesem militärischen Denken und diesem höfischen Denken verhaftet. Und da werden eben dann auch Künstler mit Orden ausgestattet, die nach militärischen Rangfolgen angeordnet sind. Das ist nächstes dann der Offizier und das letzte ist eben der Kommandant.
Und das bist du.
Das bin ich, nicht nur ich, das ist neben mir auch noch Stevie Wonder.
Ach echt?
Ja, keine schlechte Gesellschaft.
Nee, gar nicht.
Ja, das sind nur ganz wenige, das stimmt schon. Das sind wirklich nur sehr wenige. Ich weiß gar nicht, ob ich es so gut finde, dass ich immer wieder befördert wurde, weil ich finde natürlich den Chevalier am schönsten, den Ritter der Kunst, aber der Kommandant der Kunst, wörtlich übersetzt müsste es ja heißen, der Kommandant in der Rangfolge Kommandant von Kunst und Literatur.
Ach, so klingt aber schon schön.
Ja,
er sieht auch ganz hübsch aus. Ich habe ihn mal gegoogelt, der ist so gestreift. Gell? So,
ja, den sollte ich auch. In Frankreich machen die das wirklich, von wegen höfische Kultur. wenn ich in Frankreich irgendwo eingeladen bin, da wird nicht der ganze Orden angelegt, aber es gibt im Knopfloch immer die Bänder.
Ja.
Und das machen alle. Also linke Widerständler, Rebellen, Kommunisten. Wenn du irgendwo hingehst, wo es ein bisschen offiziöser ist, haben die alle ihre, das sind dann nicht alles die Grünbändchen, also wir von die Kunst, die Kunstgarnison ist grün. Und dann gibt es eben diesen berühmten Orden, Legion d'honneur, die Ehrenlegion, der ist rot. Und dann hat man rote Bändchen und das sind wirklich nur so ein, zwei oder drei Nadelstiche.
Man muss hier jetzt vielleicht noch einmal sagen, du bist in Deutschland immens erfolgreich international. Vor allem in Frankreich bist du ein Star.
Das stimmt.
Nett, wie du das sagst. Deine Inszenierung, Touren weltweit, die Liste, ich glaube in Wikipedia steht, sie liest sich endlos. Suchst du auch deine Themen oder Stoffe so aus, dass sie überall,
nee,
also in Hongkong oder?
Gar nicht. Da halte ich es mit den schönen Attack-Antiglobalisierungsspruch, der heißt Think Global, Act Local. Also ich glaube, Theater ist eine lokale Kunst. Und wenn ich hier beim Festival TheatermacherInnen aus der Welt einlade, will ich eine ganz spezifische Handschrift aus der spezifischen Kultur von Teheran. Ich möchte nicht eine iranische Regisseurin einladen, die versucht, so auszusehen wie Susanne Kennedy. Das ist Blödsinn. Also diese Cirque du Soleil-Bewegung in der Kulturindustrie, also quasi so ein Produkt, was weltweit funktioniert, killt natürlich. Ne? Wir sehen es in der Mode, überall sehen die Innenstädte gleich aus. Wir sehen es im Fastfood, überall, in Moskau jetzt gerade nicht.
Nee.
Hoffentlich bald wieder. Gibt es jetzt keinen McDonald's mehr, aber das ist natürlich Teil der Globalisierung. Die Franzosen kämpfen da besonders stark dagegen, was, wie ich finde, für sie spricht. Vielleicht bin ich auch deswegen so beliebt in Frankreich, weil ich das auch sehr verteidige, dass jede Region, jede Stadt ihre spezifische Kultur hat. Wir kündigen im Übrigen auch, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand aufgefallen ist, im Festival, die Truppen immer mit der Stadt an. Wir sagen nicht, die Truppe kommt aus dem Iran, sondern die kommt aus Teheran. Oder die kommt aus Barcelona, weil Barcelona ist nicht Madrid.
Ja.
Und das, ja, im Politiker-Talk hört sich das immer bescheuert an, nach dem Europa der Regionen. Aber ich glaube da total dran. Und ich glaube auch dran, dass die Berliner Kultur keine Münchner Kultur ist und auch keine Hamburger Kultur ist.
Welches, Thomas, sind aktuell die großen gesellschaftspolitischen Themen, die dich interessieren?
Haben wir noch 3 Stunden Zeit?
Wäre eine Viertelstunde.
Darauf kann ich eigentlich wirklich nur antworten, brauchen wir noch 3 Stunden.
Oder sagen wir mal so, ich mache es dir leichter.
Naja, also ich kann dir das natürlich sofort sagen und alle würden sagen, ja, natürlich, das ist die große Frage nach der Klimakatastrophe oder Frage, also der Auftrag, sie aufzuhalten. Dann bist du auch gleich ganz schnell bei der Generationengerechtigkeit. Dann bist du auch ganz schnell bei einer Frage von Verteilung des Reichtums. Dann bist du bei der Frage der Verteilung des Reichtums zwischen den Geschlechtern in Deutschland. Grundbesitz ist, glaube ich, 95% in den Händen von Männern in Deutschland. Über den Stand in den Vorständen der DAX-Unternehmen brauche ich jetzt nicht polemisieren, wissen wir alle. Ich habe mal ein ähnliches Interview gemacht, da gab es noch kein Podcast als Format, das ist 20 Jahre her, mit meinem Freund Egilheider Anton Pálsson aus Island. Und der war damals beim Radio und hat, sein Vater großer BBC-Reporter als Isländer, aber er dann für den isländischen Rundfunk. Und der hat mich so aufgelauert bei einem Gastspiel und dann dieses Interview, was wir jetzt hier gerade machen, in der Kneipe morgens um 1. Und das ist heute noch ein geflügelter Witz zwischen uns beiden, weil er immer gefragt hat, Thomas, was sollen wir tun? Und ich habe immer gesagt, Abschaffung des Geldes, Abschaffung des Geldes. Das Geld müsste abgeschafft werden. Und alles, was das zur Folge hat oder warum ich finde, dass das Geld abgeschafft werden sollte.
Okay. Kann ich, glaube ich, gerade gar nicht denken.
Interessant. Denk's mal.
Ja, ich habe ja noch einen Abend Zeit. Ja.
Naja, aber das Interessante ist ja, warum man es nicht denken kann. Ja, ja. Klar, weil dann die Möglichkeit ist, andere zu übervorteilen, Geld anzuhäufen, vorzusorgen, über die Grundbedürfnisse hinaus Energie zur Seite zu legen, also Geld als Energie. Das würde dann alles wegfallen. Mhm. Und dann würden wir uns vielleicht um die eigentlichen Fragen des Lebens kümmern. Weil man gibt ja schon ganz schön viel Kraft darauf zu sagen, kaufe mir jetzt eine Eigentumswohnung oder nicht.
Natürlich, dauernd überlege, das ist ein Konflikt.
Sind die Zinsen so, dass ich jetzt mir eine kaufen kann? Und verdiene ich bei dem Verlag mehr als bei dem? Und warum werde ich da nicht so bezahlt, wie es anständig wäre? Und was mache ich mit der Rente? Und also alles, was damit zusammenhängt. Aber es gibt noch viele andere gesellschaftspolitische Fragen. Wie gesagt, wir bräuchten 3 Stunden.
Sag mir doch, Thomas, wir kommen ja hier auch zusammen, weil es Mai ist und weil dieser Podcast sich mit dem beschäftigt, was der Interviewte, die Interviewte in diesem Monat vorhat. Was liest du denn gerade? Oder noch ein bisschen konkreter, liest du auch gerade, wie gefühlt jeder, den neuen Stuckrad immerhin?
Nee.
Da kommst du aber vor, oder deine Inszenierung?
Ich habe von gehört, ja. Ein Freund hat mir sofort geschrieben, Stuckrad, Barre und Döpfner waren bei dir im Richard und fanden es ganz toll und sind Fans von Lars. Und ich habe nur zurückgeschrieben, liest du das?
Du hast vorhin schon gesagt, Thomas, du siehst gerne Filme. Gibt es welche im Mai, die du nicht verpassen willst, von denen du schon weißt, die kommen? Soll ich dir sonst ein paar sagen?
Ja, sag mir mal ein paar, dann sage ich dir, ob ich darauf warte.
Es gibt einen, auf den warten viele, der hat fantastische Kritiken. Beau is Afraid heißt der. Der ist von demselben Regisseur, der auch Midsommar gemacht hat, mit Joaquin Phoenix. Ein Horrorfilm. Dieser ist auch ein Horrorfilm. Und Midsommar war ein schlimmer Horrorfilm.
Okay, nee, kann nicht ich dein, nicht mitmachen.
Okay.
Kann ich nichts zu sagen. Also okay. Joaquin Phoenix kann ich ganz viel zu sagen, aber yeah.
Nicht das Genre einfach.
Der Genre, I'm scared like shit. Also wenn ich in einen Horrorfilm gehe, ich habe das immer wieder mal Freunden oder Freundinnen zuliebe gemacht. Ich finde es furchtbar.
Okay.
Ich kann es wirklich nicht. Also meine Eltern, das erste Mal, ich war 6, 7 mit mir, dachten so, jetzt müssen wir mit den Kindern mal ins Kino gehen. Räuber Hotzenplotz mit Gerd Fröbe. Als der auf dieser Bank, ich weiß noch heute, der sitzt da vor dem Haus, der Räuber Hotzenplotz.
Ja.
Ich bin aus dem Kino rausgelaufen vor Angst.
Für dich ein Horrorfilm eigentlich gewesen.
Damals, ja, heute würde ich den vielleicht noch wegstecken können, aber so richtige Horrorfilme, ich glaube, Seven war einer, den ich geguckt habe.
Das ist ein Thriller eher, ja, aber ja.
Ah, okay. Nee, dann war es ein anderer.
Aber der ist doch so toll.
Aber ich habe Angst.
Ja, Horror. Aber das ist auch die Idee, genau.
Ja, ja, das ist die Idee. Ja. Aber es gibt halt sensible Gemüter, die dann nicht mehr, ich will keine Angst haben, habe ich sowieso zu viel. Ja. Und sensible Gemüter sitzen da dann drin und denken sich, ich kann nicht schlafen heute Nacht.
Ja.
Also mit einem Horrorfilm fange ich an, darüber nachzudenken, scheiße, der Fahrstuhl, jetzt reißt das Seil gleich, okay, wenn ich drin bin.
Okay, triggert ganz viele andere Ängste.
Ja.
Okay, dann vielleicht lieber Asterix und Obelix im Reich der Mitte.
Mit Depardieu.
Vincent Cassel und Marion Cotillard.
Ja, die sind ganz toll in einem Xavier Dolan-Film. Da spielen die beiden auch mit.
Und okay.
Dann würde ich denen lieber empfehlen.
Okay.
Und? Aber das ist ein ganzer, hast du den mal gesehen? Du kennst doch Xavier Dolan, diesen kanadisch-französischen, queeren Filmemacher, den kennst du. Everybody's Darling in Cannes, der mit 23 angefangen hat, Filme zu machen.
Sag mal einen Film von dem.
Naja, Ich guck gleich mal nach. Dann empfehle ich dir die.
Das ist doch super.
Dann geben wir den als Supertipp raus.
Okay. Und jetzt habe ich noch einen, da können wir vorstellen, das ist für dich. Und zwar heißt der All the Beauty and the Bloodshed. Das ist ein Dokumentarfilm von Laura Poitras. Und der handelt von der Künstlerin und Aktivistin Nan Goldin und ihrem Engagement gegen die Opioidkrise in den USA. Das interessiert dich,
oder? Ich wäre total kokett, wenn ich sagen würde, dass ich ein guter Freund von Nan bin. Ist aber so.
Ah, dann hat sie ihn wahrscheinlich schon gesehen, ne?
Nee, habe ich noch nicht gesehen. Der kommt ja jetzt erst nach Deutschland. Aber Also natürlich hat sie recht mit diesem Abhängigmachen der Pharmaunternehmen in Amerika. Natürlich ist das skandalös. Aber dann der Echoraum ihrer eigenen Biografie als Junkie und in der Gegenkultur oder Subkultur New Yorks unterwegs und das Fotografieren da und ihre Erfahrungen, die sie da gemacht hat. Und da geläutert rauszugehen und jetzt zu sagen, hey Leute, jetzt machen das Menschen mit euch, die wirklich nur am Profit, aber nicht an Gegenkultur interessiert sind, interessiert mich auf alle Fälle der Film. Also den kannst du unbedingt draufsetzen.
Wie sieht es aus mit Konzerten?
Die Melvins kommen im Juni.
Habe ich auch gelesen. Okay. Da kannst du schon mal die Karte kaufen.
Wäre dann zum zweiten Mal, dass ich sie in Berlin sehe. Damals war es im SS36 und jetzt heißt es im Metropol. Das ist das Ding am Neulendorfplatz. Aber ich dachte immer, das wäre zu. Das ist das alte Theater von Erwin Piscator, was seine Gattin, schwerreiche Millionenerbin eines Metallindustriellen, ihm gekauft hat. Und du kennst den Neulendorfplatz?
Ja, den kenne ich.
Und da gibt es auch dieses bisschen Art Deco, jugendstilmäßig anmutende, sehr große Gebäude, was aussieht wie ein Theater. Und das war eben das Theater von Piscator.
Ah.
Und war dann aber, bevor es dann diesen Schwachsinn mit diesem Goya, glaube ich, hieß das, kannst du dich daran erinnern? Das war
ich bin so, echt, Schöneberg, habe ich Lücken, gebe ich zu, merkst du auch.
Schöneberg war, sorry, das war, ne? Also
im Westen, ich weiß.
Man redet immer über Kreuzberg, aber ja. Blixer Bargeld und alle anderen hingen auch, Tödliche Doris, diese berühmte Band der 80er, die hingen alle in Schöneberg ab. Ex und Pop und Iggy Pop und ja, David Bowie
schon
auch.
Klar.
Und das Und der Club hieß eben, wenn mich nicht alles täuscht, hieß der damals auch schon Metropol. Und dann gab es eben aber so eine Privatinitiative da, so ein Nachtclub mit Abendessen und Membership zu machen. Das ist grandios gescheitert.
Okay.
Dieser schöne Ort, grandios kaputt gegangen. Das war diese Zeit in den Nullerjahren, Ende der 90er, als Berlin so dachte, jetzt geht's wieder los, jetzt können wir wieder so richtig in den Vollen leben. Und jetzt habe ich heute gelesen, Melvin spielt im Metropol. Also scheint es diesen Club wieder zu geben, in dem ich von Mano Negra, lange vor Manu Chao, bis über viele, viele andere Pokes und was weiß ich nicht, was ich da alles gesehen habe. Und immer traurig war, dass dieser Club nicht mehr da war. Es scheint ihn wieder zu geben.
Super. Die Arctic Monkeys sind im
Mai
noch da?
Unbedingt, ja, unbedingt.
Sind
unbedingt.
Aber so wahnsinnig teuer, die Karten, habe ich gesehen. Unfassbar.
Du weißt, dass ganz viele Bands in diesem Mittelbereich, die noch nicht so ganz Superstars sind, ihre Touren abgesagt haben, weil sie im Vorverkauf so viele Schwierigkeiten hatten und durch die Inflation und wenn sie aus Großbritannien Brexit-mäßig kommen, ist es sowieso unterirdisch für die, weil man jetzt so viel Steuern zahlen muss, ja, wenn man, oder Zoll. Also wir sind froh, dass die Arctic Monkeys überhaupt kommen und die Preise sind möglicherweise gerechtfertigt, weil es sind alles postpandemische Phänomene. Die wenigen Bands dieses Mittelbereichs, die es noch schaffen zu touren, die müssen dann wahrscheinlich so hohe Preise nehmen.
Thomas, zum Abschluss eine küchenpsychologische Frage. Ja, okay. Aber jemand, der das Theater aus so vielen Perspektiven und Warten und Ländern auch kennt wie du, wird da sicherlich eine gute Antwort drauf haben. Was eint die Menschen, die Theater zu ihrem Beruf machen?
Liebesmangel.
Die Sucht nach Anerkennung. Nein, nicht die Sucht. Das ist ja
negativ. Total. Sucht nach Anerkennung und Liebe, die man irgendwie in der Kindheit nicht genügend mitbekommen hat. Und die man eigentlich kriegen würde als Popstar, aber es dann eben nicht geschafft hat und dann landet man am Theater.
Und ist es irgendwann genug? Erreicht man das irgendwann, meine ich?
Nein.
Ach so, okay.
Nein, das geht ja nie auf. Weil die sind ja alles Leute, die Liebe wollen oder nicht genug bekommen haben. Und dann sitzen die in einem Raum zusammen und jeder will vom anderen die Liebe in dem Raum. Und da bleibt dann natürlich überhaupt nichts mehr, weil da müssen ja auch zwei, drei da sein, die bereit sind, Liebe zu geben.
Stimmt.
Aber es sind immer nur Leute versammelt, die alle ein liebes Manko haben. Also gibt es immer Zeta und Mordio.
Ja, das geht nicht auf. Die Rechnung geht nicht auf.
Die Rechnung geht nicht auf.
Aber deshalb geht es immer weiter. Auch mit dir.
Ja, wahrscheinlich, weil man die Hoffnung nicht aufgibt.
Thomas, ich danke dir für dieses überaus nette Gespräch.
Und ich wünsche dir einen schönen Morgen. Ich danke auch.
Das war der Harper's Bazaar Podkalender. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie. Im Juni auf harpersbazaar.com und überall, wo es Podcasts gibt.